Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Konrad Hummler, das letzte Jahr war ein ziemlich rasantes Jahr, turbulent in der Finanzwirtschaft. Ich frage mich, was macht ein Banker in der Weihnacht? Klingt er einfach aus oder geht das auf Twitter?
Also er macht mal primär eigentlich da, was wahrscheinlich jeder Schweizer macht. Er versucht, die Weihnacht irgendwo mit der Familie zusammen zu feiern und ein bisschen Ruhe überzukommen in einer effektiv sehr hektischen Situation. Nur es ist natürlich schon so, auf die Weihnacht kommt dann der Jahresabschluss. Das ist bei einer kleinen Bank, wie wir sind, ist das dann auch immer eine rechte Anstrengung, eine physische Anstrengung. Irgendwie, ich glaube, 200-300'000 Blatt Papier, die man müssen bedrucken für Kunden und Ähnliches. Und da muss man dann auch wieder da sein. Also Weihnachtsferien, in dem Sinn gibt es nicht.
Das heisst, Sie sind auch die Sündigen im Büro gewesen?
Ja, und am Neujahr und manchmal zur Nacht, um einfach, man muss ja irgendwo versuchen, dass man präsent ist, dort, wo dann das Personal vielleicht ein bisschen außerordentliche Arbeitszeiten hat. Und da finde ich noch wichtig, dass man dann auch dabei ist.
Jetzt hat das Börsenjahr auch wieder ziemlich ruppig angefangen, ist wieder ein paar Kappen. Haben Sie mit dem gerechnet?
Ich bin nicht überrascht. Es ist so, dass das Jahr 2007 irgendwie noch gar nicht fertig ist. Das heisst, die Krise, die dort sich im Sommer dann gezeigt hat, die ist irgendwo vielleicht zu einem Viertel, vielleicht zur Hälfte jetzt sichtbar geworden, vielleicht auch ausgestanden. Aber es ist ganz klar, da hat es noch einen ganzen Haufen Restanzen, die jetzt noch abgedreht werden müssen. Ich habe mal gesagt, das ist eine Art Entsorgungsprozess, aber irgendwo eben die Sorgen, die gehen noch weiter. Also von Entsorgung kann leider nicht gedreht sein.
Mit was muss man dann rechnen, in dem Jahr, wo jetzt angefangen hat?
Also man muss einfach mal rechnen, dass das eigentlich noch könnte weitergehen, was eben im Jahr 2007 der Fall war. Ist.
Also nämlich, Namen abschreiben, die Börsen haben und
ja, alles. Ja, es ist natürlich ein bisschen tiefer gehend. Die Ursache ist ja an sich der amerikanische Immobilienmarkt. Der amerikanische Immobilienmarkt ist während Jahren sehr gut gelaufen, aus ganz verschiedenen Gründen. Im Hypothekargeschäft hat sich dann aber klare Übertreibung abzeichnet. Und was jetzt passiert, ist das Substrat, das heisst also die Immobilien, die Häuser selber, nehmen jetzt am Marktwert ab. Und dann kommen natürlich übertriebene Hypotheken kommen in eine Schieflage rein. Und die Frage ist im Grunde genommen eine quantitative Frage. Also einfach, um wie viel Geld geht es da eigentlich, wo im Grunde genommen wertlos wird. Und das ist jetzt nicht etwas, was einfach auf einen Klapp passiert. Und das ist eigentlich auch das Typische an dieser Krise. Es ist nicht etwas, was auf einen Klapp passiert, sagen wir wie ein Crash 87, sondern es ist etwas, was fast so in einer Abfolge von so Rutschpartien vor sich geht, was dann auch dazu führt, dass immer wieder grosse Institute, die sicher ganz eine einwandfreie Buchführung haben, immer wieder mit neuen Abschreibungsbedarf müssen kommen, weil eben wieder ein neues Segment in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Das kann also auch Schweizer Banken nochmal brechen?
Es ist mindestens nicht auszuschliessen. Es ist so, man redet jetzt immer von der Subprime, von dem Subprime-Bereich. Das sind also irgendwo drittrangige Hypotheken, könnte man etwas sagen, oder ich, salopp haben wir gesagt, Hypotheken für Gartenhäuschen. Jetzt gibt es aber darüber aus, über dem Subprime-Segment gibt es das sogenannte Alternative A-Segment. Das sind einfach ein bisschen bessere Hypotheken.
Aber noch nicht die glänzenden.
Über die eben nicht die glänzenden. Prime wären dann die glänzenden. Und zwischen denen gibt es ein Segment, das von mir aus gesehen sehr ähnlich wie Subprime eigentlich durch einen höheren Verschuldungsgrad aufgeblasen worden ist. Also man hat Geld gegeben an ein Substrat, das eigentlich nicht wert wäre.
Das heißt, passiert damals gleich, möglicherweise im grösseren Rahmen?
Grösseren Rahmen nicht, aber es könnte einfach nochmal weitergehen und dann ist ja noch ein dritter Gefahrenherd, ist allerdings ein bisschen weiter weg und von mir aus gesehen nicht so akut ist die Frage von der Kreditkarte. Also einfach alle Kreditkartenschulden von den Amerikanern, wo natürlich eine andere Einstellung zum Kredit haben als wir Europäer. Und wenn natürlich auch dort in übertriebenem Mass Kredite gegeben worden sind, dann ist auch dort irgendwann ein Abschreiber nötig. Und die Frage ist dann einfach, wie er sich eigentlich in der ganzen Welt verteilt. Also mit anderen Worten, wir haben es mit dem Abträgen von einer gigantischen Übertreibungsmaschine zu tun. Der Schaden muss getragen werden und der muss irgendwo dann aus den Büchern verschwinden. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und darum eben, also das Jahresende war einfach nicht das Ende von dem Prozess gewesen.
Droht dann überhaupt eine Rezession in der ganzen Wirtschaft, also über den Finanzbereich aus?
Also rein jetzt mal der Immobilienmarkt USA macht im amerikanischen Bruttoinlandprodukt, also der Wertschöpfung von der amerikanischen Wirtschaft, etwa 5-7% aus. Dann haben sie vielleicht noch nachgelagert, vielleicht noch weitere 2-3%. Wenn es dort zu einem, und dort ist es jetzt zum Einbruch, kann man so sagen, dann betrifft auch die US-Wirtschaft vielleicht irgendwie im Bereich von 1%. Es ist aber natürlich möglich, dass aufgrund von diesen sehr negative Meldungen, halt der ganze Konsum, der in Amerika sehr wichtig ist, auch leidet. Und dann ist ein Rückgang von der Wirtschaftstätigkeit nicht auszuschliessen. Jetzt ist aber die amerikanische Volkswirtschaft natürlich für die Weltwirtschaft doch ziemlich wichtig als Bezüger von Waren und Dienstleistungen. Und Es ist dann abzusehen, dass wenn es der US-Wirtschaft nicht gut geht, dass es dann auch der Weltwirtschaft nicht mehr in dem Maß gut geht, wie es jetzt gegangen ist in den letzten paar Jahren.
Das könnte dann auch die Schweizer Wirtschaftssituation da in einem grossen Maß brechen?
Also da wäre ein Abschwächung, ein Dämpfer für die eigentlich sehr schöne Situation, die wir über die letzten 5 Jahre eigentlich gehabt haben.
Jetzt ist aber auch Konrad Hummler, man hat das Gefühl, solche Übertreibungen im Hypothekenmarkt hat es in der Zeit zum ersten Mal gegeben. Das sind, glaube ich, etwa gut 15 Jahre, dass in der Schweiz genau das also praktisch gleich auch passiert ist. Wieso hat man eigentlich nichts gelernt aus dem?
Ja, man lernt eigentlich selten an den Finanzmärkten hoffen. Das ist mein Eindruck und wahrscheinlich ist es auch darum, warum dass es dann eine Vermögensverwaltungstätigkeit braucht, die versucht, die grössten Fehler zu vermeiden.
Was nicht der Fall war, offenbar, oder?
Ja, ich würde sagen, ich meine, da ist es ja um eine Gewährung von Kredit gegangen, wo es darum gegangen ist, dass eben das System, das Bankensystem und das ja, nachgelagert, das ganze Finanzsystem denen Kreditnehmer eben Hypotheken gewährt hat. Dass es zu Übertreibungen kommt, ist darauf zurückzuführen, dass es relativ lang geht, in den meisten Fällen, wo es relativ schön ist. Ja, das war in der Schweiz auch vor den 90er Jahren, bevor dort der grosse Einbruch war, hat man gemeint, ja, das ist einfach eine Einbahnstrasse, die in eine Richtung geht. Und das zieht offensichtlich ganz viel Kapital an, weil man träumt wahrscheinlich vom risikolosen Gewinn. Das ist eigentlich das, wo die Motivation, die dahinter steht. Jeder, der ein bisschen Ökonomie kennt oder nicht einmal ausgebildet sein, sondern einfach den gesunden Menschenverstand hat, der weiss, dass es da eigentlich nicht kann geben. Aber die Versuchung ist offensichtlich sehr gross und dann geht einfach zu viel Kapital in die Richtung. Nun, sagen Sie, hat man nicht gelernt? Nein, man hat schon nicht gelernt. Im Gegenteil, es hat sich eigentlich eher verschärft in den letzten Jahren. Und zwar ist von mir aus gesehen die Ursache hier, dass 1998 eine grosse Bankenrettung stattgefunden hat durch die amerikanische Notenbank und andere Notenbanken von der Welt, wo eigentlich gezeigt hat, also wenn irgendetwas ist im Bankensystem, dann hat es da noch so einen ganzen unendlich reichen Onkel, der dann schon ansteht. In Form vom Notenbanksystem. Und das führt natürlich dazu, dass eigentlich die vorgelagerten Banken fast risikolos sind, in einem gewissen Sinn. Und dass das auch zu risikolos zu Geld kommt. Das heisst, das billiges Geld haben und aus dem zu billigen Geld kommt nachher der zu höhere Verschuldungswille.
Also das Risiko, dass man auf Small Gate ist praktisch weg, weil der Staat so etwas wie eine Garantie hat. Also man bei uns immer wieder stimmt, das sei völlig falsch, bei den Kantonalbanken funktioniert de facto.
Im ganz Grossen ist eine implizite, also eine indirekte Staatsgarantie, die von mir aus gesehen sehr, sehr fragwürdig ist.
Also die sparende Leihkasse tun, was man gelupft hat vor ein paar Jahren, die hat man sich können lupfen lassen, aber die UBS könnte nicht pleite gehen, dann wären die Risiken wären zu gross.
Die Risiken dann müsste der Staat eingreifen. Richtig, und zwar ist es auch so, dass natürlich da die Gesamtwirtschaft würde extrem darunter leiden. Vor allem ist einfach ganz kritisch ist der Zahlungsverkehr und sind Clearing-Transaktionen, die täglich stattfinden müssen. Sind mehrere Milliarden Transaktionen, die nicht dürfen zum Erliegen kommen. Und da ist es effektiv eine Aufgabe von der öffentlichen Hand, sprich von der Aufsicht und von der Nationalbank, das können abzufangen.
Jetzt hat es der Schweiz vor allem die UBS nachhaltig bereich mit irgendetwas um die 15 Milliarden um sie. Herr Hummler, haben eine relativ kleine Bank in St. Gallen, allerdings mit Filialen der halben Schweiz am Rand. Haben Sie eigentlich auch einen Schuh rausgeklopft oder wenigstens irgendwo nasse Füße bekommen oder so? Oder ist das alles an Ihnen vorbei, weil Sie es sowieso gewusst haben?
Gut, unsere Bank ist gar nicht in dem Geschäft tätig und darum kann man auch nicht den Schuh voll rauslupfen. Man hat auch ein bisschen einfach zu reden, wenn man eben nicht in dem Geschäft ist, wenn man in dem Geschäft wäre. Nun, das ist natürlich ein Entscheid, ob man will sein oder nicht. Aber wenn man in dem Geschäft wäre, wäre man wahrscheinlich auch irgendwo an einem Ort dabei. Nein, also bei uns ist das überhaupt kein Thema. Und die einzige, ja, wenn man so will, der einzige Schaden hat man natürlich insofern, als die Finanzmärkte im Zuge dieser Krise auch schwach gewesen sind und da leidet dann natürlich auch die Vermögen. Von der Bewertung her, so oder anders ein bisschen drunter.
Also Ihre Kunden, die bei Ihnen Geld gebracht haben zum Anlegen, denen sind die Aktien runtergefallen?
Ja, gewisse Aktien, wo man natürlich eine UBS-Aktie hat, beispielsweise irgendwie 20-30% an Wert verloren, vorübergehend. Nun, für einen langfristigen Investor ist das ja nicht unbedingt das Hauptproblem. Nein, das Hauptproblem ist natürlich schon jetzt da in der akuten Krise, es ist eine Krise von den ganz grossen Banken der Welt. Und das ist schon bedrohlich. Also da hat es eigentlich in dieser Form schon sehr lange nicht mehr gegeben. Und es ist insofern bedrohlich, als natürlich der ganze Geld-Kapitalverkehr heutzutage einen Umfang angenommen hat und auch eine Bedeutung innerhalb von der ganzen Weltwirtschaft, die sehr hoch ist.
Auf das möchte ich gerade nochmal zurückkommen, vorweg noch eine andere Frage, Konrad Hummler. Der Staat, der nimmt ein bisschen weniger Steuern ein, scheinbar ist das nicht so dramatisch, wenn man die diversen lokalen und nationalen Finanzdirektoren hört, das wird wieder weggehen. Die kleinen Leute, die einfach irgendwo einen Lohn verdienen, die irgendwo eine Pensionskasse haben, bräuchte es denn die? Dadurch, dass sie ihre Pensionskassenvermögen zusammengehen, oder ist das auch nicht so schlimm aus Ihrer Sicht?
Nein, ich meine, eine Pensionskasse ist ja ein sehr langfristiges Institut, also wo Anlagen hat, wo irgendwo in 30, 40 Jahren eigentlich dann auch fällig werden müssen. Und von dem her gesehen, gleichen sich natürlich alle die Schwankungen an den Finanzmärkten auch immer aus. Es ist sogar 2001, 2002, hat man eigentlich nicht können sagen, dass da wirklich eine Gefährdung vorhanden gewesen ist. Wenn man natürlich die Anlage auch richtig trifft, und da gibt es ja entsprechende Richtlinien, wie das auch soll sein, da bin ich eigentlich nicht in Sorge. In Sorge bin ich im Moment effektiv bezüglich der Anfälligkeit vom Interbankgeschäft, also dem Geschäft zwischen den Banken, zwischen den sehr grossen Banken. Das ist nicht in der Ordnung im Moment. Die Risikoprämien sind enorm hoch. Das heisst, man traut sich von Bank zu Bank, also von grossen Player zu grossen Player, traut man sich im Moment nicht.
Also man nie weiss, ob es der andere auch nächstens irgendwie lupft oder irgendetwas, das wieder runterkommt.
Das genau. Ist der Hintergrund. Und das ist eben der Hintergrund, ist eben das Abrutschen von den Kreditsegmenten, wo vorzu erfolgt. Und
sind denn die grossen Banken heute zu gross geworden? Ich erinnere mich, Mitte 90er Jahre hat ein gewisser Nicola Eason eine englische Bank, fast so alt wie die Sie haben, in St. Gallen, Barings Bank, mit Spekulationen 2 Milliarden Schaden in Ruin treiben, eine Person allein. Heute sind es offenbar irgendwelche Anlageleute in Amerika, die bei diesen Häusern spekuliert haben, dort Hypotheken gehabt, die riesige Verluste einfahren für ihre Banken, und die Chefs haben das nicht gemerkt. Sind die Banken so gross, dass man nicht mehr kontrollieren kann, was Einzelne mit viel Entscheidungsbefugnis machen?
Ja, ich glaube, es ist eher eine Systemfrage. Von mir aus gesehen gehören einfach gewisse Geschäftsbereiche nicht zusammen. Ich meine, dass irgendwelche Amerikaner oder wer es auch immer sagt, irgendwie spekulieren und fragst dann immer noch, welchem Mass. Und ob sie, sie tragen selber das Risiko nicht, sondern sie können es eben da abschieben. Da ist eben das Problem, dass im Grunde genommen in dem Investmentbanking, bei den Banken, die jetzt da betroffen sind, eigentlich auf dem Rücken von einem sehr gesunden Substrat, wie zum Beispiel das Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft natürlich ist, eigentlich ein sehr grosses Rad gedreht worden. Und da ist mein Vorwurf, mein Strukturvorwurf eigentlich nicht bloß jetzt die betroffene Schweizer Grossbank, sondern auch andere, dass da unter einem grossen Deckel verschiedene Geschäftsarten geführt werden, wo dann, wenn es mal eben sehr lukrativ zu und her geht im Investmentbanking, im Grunde genommen viel zu viel Kapital in dieselbe Richtung geht und offensichtlich dann die Kontrollmechanismen doch zu schwach sind, um eigentlich zu sagen, halt, da ist jetzt zu viel, wir können uns da oder wir wollen uns da nicht leisten. Und das ist effektiv das, was auch passiert ist. Und da muss man längerfristig muss man einfach über die Strukturen nachdenken. Die sind von mir aus gesehen schon gefährlich und eigentlich nicht gerechtfertigt.
Und die Leute in die Wüste schicken, die das nicht gemerkt haben, ganz oben?
Ich habe mich eigentlich nie geäussert zu den Leuten. Ich bin einfach der Meinung, die Strukturen haben die Leute, die es eigentlich verdienen. Beziehungsweise sie bringen auch die Leute hervor, die es eigentlich eben verdienen. Und darum bin ich der Meinung, man müsste, oder man tut jetzt immer gerne auf irgendwelche Personen rumhacken. Die sind im Grunde genommen Teil von einem System. Von mir aus einer der besten Banken, amerikanischen Banken, John Reed, Citibank geführt in den 90er Jahren bis 2001, hat er in einem Interview vor kurzem gesagt, dem Sog nach Kapital durch Investmentbanking kann sich eigentlich das beste System nicht entziehen. Und darum ist es von mir aus gesehen nicht ganz richtig, wenn man primär jetzt die Personenfrage stellt, sondern man muss sich auf die Struktur Frage vor allem konzentrieren. Aber das ist ein bisschen schwieriger halt.
Sehen Sie irgendjemanden, der die angeht und auch die Lösungen, die Sie andeutet, will durchsetzen? Oder ja, will er das verhindern?
Da ist die grosse Frage, kommt die Lösung vom Markt her, wenn ich an sich hoffen würde, dass also irgendwo eben die Aktionäre sagen, jetzt haben wir eigentlich davon genug, dass das Investmentbanking uns in schönem Regelmass Zuppe versalzt. Zuerst einmal natürlich wird sie einmal angenehm salzig und dann irgendwann wird sie zu salzig, wie man es jetzt gesehen hat. Das ist die eine Möglichkeit.
Dass kann man auf das hoffen? Ich meine, die
Generalversammlungen. Grundsätzlich, die Generalversammlungen bringen es nicht, aber im Grunde genommen die Einsicht vom Markt, dass man sieht ja, wie die Aktien dann bewertet werden. Und ich habe mal ausgerechnet, dass beispielsweise eine UBS-Aktie 20-30% mehr wert wäre, wenn sie nicht in dem Konglomerat geführt wäre, sondern in den Einzelteil.
Jetzt gibt es ja so eine Stiftung Ethos, wo versucht, irgendwie ethisch richtige und Aktienanlagen durchzusetzen und auch sonst ein bisschen Kontrolle macht. Und wenn es in die grosse Generalversammlung geht, nicht nur von den Banken, sondern der Biedermann, liegt denn der auf der richtigen Schiene, wenn es verlangt, dass man da genauer hinschaut, oder liegt auch die neue Aktienrechtsrevision, die offenbar jetzt in nächsten Zeit kommt, dann nämlich regelmässiger Wahlen stattfindet. Ist das richtig und müsste gegangen werden, damit solche Kontrollen stattfinden?
Ich glaube schon, dass da richtige Schritte sind. Ich finde auch die Tätigkeit von Herrn Biedermann, wo eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist, finde ich richtig, weil man kann eigentlich nicht genug machen, um Seilschaften von Management und Verwaltungsräten unter Kontrolle zu bringen. Das ist ja eigentlich eines von den Problemen. Jetzt alternativ zu dem, wenn nicht von der Marktseite her der Druck kommt, dann ist natürlich der Regulator auch wieder gefragt.
Also Bankenkommission.
Bankenkommission, beziehungsweise natürlich weltweit dann eine Lösung müsste gesucht werden. Es hat früher einmal in den USA den sogenannten Glass-Steagall Act gegeben. Das heisst, es ist bis 1999 war es nicht gestattet, Geschäftsbanken und das Investmentbanking unter einem Dach zu führen. Möglicherweise war es ein Fehler gewesen, dass man den Glass-Steagall Act aufgehoben hat. Und über das müsste man eben wahrscheinlich auch wieder reden.
Habe ich es jetzt richtig zusammengefasst, wenn ich sage, Konrad Hummler, der Privatbankier Hummler, verlangt mehr Staatsaufsicht?
Ich würde sagen, akzessorisch, wenn es von den Märkten kommt, Und man muss zusätzlich natürlich, und dort würde die eher staatsfreundliche Sicht wieder ein bisschen relativiert werden, man muss unbedingt über die Frage von der Funktion von der Notenbank als eigentlich letzter Rettungsanker muss man nachdenken. So kann es von mir aus gesehen nicht weitergehen, weil das Leben ist einfach allzu schön, wo man eigentlich sorglos einfach kann alle 5, 6, 7 Jahre eine Bankkrise auslösen. Und vor allem, wenn es dann natürlich eigentlich zu einer Rezession kommt, weil ja, das heisst Arbeitslosigkeit, soziale Unrast und so weiter, dann ist der Preis für das ist einfach zu hoch.
Jetzt ist ja ein Preis gezahlt worden, indem eigentlich bei der UBS, bei dem Schweizer Fall, was am meisten bereicht hat, ausländische Investoren eingestiegen sind, im massiven Mass, 13 Milliarden, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Das heisst, ein Stückchen ja, Ausverkauf der Heimat, das ist ein bisschen heikel formuliert, aber vor etwa 30 Jahren, wo BBC verkauft wurde und fusioniert hat mit der schwedischen Firma, hat es einen Aufschrei gegeben, jetzt eigentlich nichts.
Ja, also muss man natürlich sehen, dass bei einer international tätigen Grossbank ohnehin das Aktionariat wahrscheinlich so international ist wie die Tätigkeit von dieser Grossbank.
Aber sind jetzt die grössten Aktionäre?
Jetzt sind es die grössten Aktionäre. Im Grunde genommen muss man auch da sagen, so ist halt der Kapitalmarkt. Ich meine, es gibt halt so einen freien Kapitalmarkt nicht irgendwie eine Einschränkung und man kann auch nicht irgendwie sagen, es gibt gute und schlechte Staatsfonds und ähnliches. Es ist sehr heikel, wenn man den selber anfangen würde. Wer sind die Bösen und wer sind die Guten und so weiter. Ich sehe das Problem. Würde jetzt aber mal meinen, solange die Staatsfonds sich eigentlich so verhalten, wie ein normaler Investor sich verhält, dass er nämlich einfach eine anständige Rendite will, ist es kein Problem. Kritisch im ganzen Bankgeschäft ist ohnehin nur das Zahlungsverkehrsgeschäft und das Clearinggeschäft. Da ist das Kritische, da sind die Pipelines, da sind die Röhren, die die Wirtschaft braucht, um können, zu kommunizieren. Der ganze Rest, also auch das Vermögensverwaltungsgeschäft, ist letztlich nicht kritisch. Da kann irgendjemand auch wieder übernehmen oder kann alternativ als Konkurrent auftreten. Und darum, wenn schon, dann müsste sich eigentlich der Hauptaugenmerk auf die Frage von denen kommunizierenden Röhren konzentrieren. Jetzt ist das natürlich bei der Schweiz schon eine heikle Frage, wie es eben nur zwei Grossbanken gibt. Und damit natürlich die Röhren in sehr wenigen Händen sind. Das heisst, man muss da schon genau schauen. Aber da weiss die Eidgenössische Bankenkommission, da weiss die Nationalbank selbstverständlich auch. Und die sind sich dieser besonderen Problematik auch bewusst.
Die Frage ist, was das nützt. Also wenn jetzt die Credit Suisse kommt einmal noch mit einem grösseren ausländischen Investor dorthin und die beiden finden, in der Schweiz ist es ein bisschen zu wenig gut, wir sollten ein bisschen bessere Bedingungen haben, die Politik soll etwas machen, sonst gehen wir. Dann kann die Politik, das ganze Parlament und der Bundesrat eigentlich nichts mehr machen, außer die Nage, wie das bei der Basler Chemie in Sachen Parallelimport auch der Fall ist. Also die Erpressbarkeit von dem Staat, von uns allen, durch Besitzer von diesen beiden oder Hauptbesitzer von diesen beiden Grossbanken ist relativ ein heißer Lauf.
Ja, das Problem ist, dass wir zu wenig Grossbanken haben eigentlich.
Noch mehr.
Wir haben zu wenig. Und das ist ein Duopol, das natürlich heikel ist, wenn wir 3-4 hätten, wenn wir vor 15 Jahren noch hatten, dann sieht das ein bisschen anders aus.
Aber das kommt wahrscheinlich nie mehr, allenfalls gibt es mal eine allein, aber ich nicht mehr.
Glaube ich nicht. Ich glaube, an sich ist der Markt genug innovativ, dass immer wieder völlig neue und anders strukturierte Marktteilnehmer auch raufkommen können. Und da, was heute mal als wahnsinnig gross und wahnsinnig wichtig angeschaut wird, ist vielleicht morgen schon nicht mehr so wichtig und ganz anders ist wichtiger geworden. Aber und den dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, schlussendlich sind wir in einer Weltwirtschaft und sind global unglaublich vernetzt. Das heisst also, es müsste schon ein Staatsinvestor sein, der völlig außerhalb von jeglicher Vernunft würde agieren, wenn er irgendwo etwas wollen, kaputt machen. Also ich meine, von dem her gesehen muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwo da eine Gefahr aufbeschwört, die dann letztlich ein bisschen auf absurden Annahmen beruht. Mit anderen Worten, ich glaube, es ist richtig, die Behörden müssen wissen, es sind heikle Fragen, die sich da stellen. Auf der anderen Seite, Panik jetzt wegen einem Investor hätte ich nicht. Ich hätte eher einfach Angst in dieser Situation, die jetzt einfach akut schwierig ist, dass das Bankensystem wirklich stabil bleibt.
Gemessen an den Grössen, was da darum geht, dunkelt mich, dass der Staat und vor allem die kleine Schweiz länger unwichtiger wird. Jetzt hat es ja neben den Banken- und Finanzplatzturbulenzen eine andere Turbulenz in diesem Land, nämlich Wahlen im Herbst, der Bundesratswahl. Wie wichtig ist eigentlich das Ergebnis von dieser für die Tätigkeit der Banken? Ist das für Sie irgendwie von Belang?
Ja, also grundsätzlich ist natürlich schon wichtig, wie das Land funktioniert. Dann können wir sagen, die Schweiz hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Ich nehme an, die Schweiz wird auch die Bundesratswahl oder Abwahlen, wie man immer will, sagen, auch überstehen. Die Fragen sind natürlich schon ein bisschen, während wir mittelfristig in Richtung von einem Zwei-Parteien-System gehen. Oder wenn jetzt CVP und die FDP nicht merken, dass eigentlich um die Mitte kämpfen müssen. Und zwar mit allem, was eigentlich jetzt machen, dann könnte es natürlich in die Richtung gehen. Und dann stellt sich von mir aus gesehen auch wieder eine Strukturfrage in dem Land. Nämlich, ist das System, wo das Parlament den Bundesrat auf 4 Jahre wählt, wirklich dann bei einem Zwei-Parteien-System das Richtige? Und dort müssen wir dann vielleicht mal nach Amerika schielen, wie es dort ist, weil dort kann die Regierung und das Parlament von verschiedener Couleur sein, was eine sehr interessante Staatsform ist, von mir aus gesehen.
Das wäre dann eine relativ weitgehende Veränderung und müsste machen. Jetzt einfach ganz kurz zum Schluss. Ist denn jetzt die Schweiz mit dem 12. Dezember ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter geworden? Für die Banken jetzt?
Ja, für die Banken, ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie... Ich bin der Meinung, dass jeder Bundesrat, ob er jetzt mehr ein bisschen links oder mittellinks ist oder auch ein bisschen mehr rechts, ist sich bewusst, dass der Bankensektor irgendwie 15-20% von unserer Bruttowertschöpfung ausmacht. Und in dem Sinn natürlich auch weiss, mit was dass er es zu tun hat, nämlich mit einem sehr wichtigen Beitrag vom Finanzsystem zu unserem Land.
Also Milch, die muss man pflegen. Konrad Hummler, besten Dank für das Gespräch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.